Was beschreibt unser Fairtalk-Konzept am besten? Am besten wird es beschrieben durch Value for Value. Also wir geben euch einen Wert in Form von Talkshows, von Talksendungen, von anderen Perspektiven und ihr gebt uns dafür einen Energieausgleich, also auch einen Value, damit wir diese Formate auch in Zukunft produzieren können. Das ist ganz einfach erklärt, das, wie wir seit 4 Jahren Fairtalk auf den Weg gebracht haben. Danke für eure Unterstützung.
Es gibt jetzt auch das Fairtalk-Magazin mit exklusiven und transkribierten Interviews und vielen tollen Fotos von unseren Gästen und den Produktionen. Und weiterhin kannst du alle Sendungen 3 Tage früher und ohne Werbung auf diesen Portalen schauen. Alle Sendungen kannst du auch als Podcast hören und check auch unseren Merch, den du wie alles andere auch mit Bitcoin bezahlen kannst. Oder du schickst uns einfach so ein paar Euro Linus oder Satz, wenn du Bock auf weitere Sendungen hast du jetzt. Check unsere Seite fairtalk.tv, dort findest du alles auf einen Blick.
Kurz nachgefragt.
Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kurz nachgefragt. Mein heutiger Gast Benjamin Mutlak. Hallo Benjamin, freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Für dich ja gar keine so weite Anreise, irgendwie 1,5-2 Stunden.
Ungefähr.
Ja, also quasi Dortmund. Das
Heimspiel.
Ist, Heimspiel.
Ich habe in Dortmund studiert, also.
Ah, ehrlich?
Ich kenne mich hier bestens aus, sozusagen.
Okay, ja. Und warst du hier gerne?
Ja, sehr. Doch, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hat es mir gut gefallen. Mhm. War ein gutes Umfeld und bin gerne hingegangen.
Naja, was ich hier feststelle in der Innenstadt, ist einfach, dass es unfassbar viele Bettler mittlerweile gibt. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Und das ist schon bedrückend mitzubekommen. Und ich meine, das hätte sich über die letzten Jahre massiv gesteigert.
Gut, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage älter. Das heißt, das Studium ist 20 Jahre her. Mhm. 2 Dekaden, da passiert eine Menge. Ja. Und ja. Ich war jetzt auch nicht in der Stadt heute, muss ich zugeben. Und die Uni selber war außerhalb. Also das war ländlich, mhm, fast wie zu Hause.
Also naja, der Eindruck ist einfach, vielen Menschen geht es immer schlechter.
Das ist so. Das ist so, weil die Preise schneller steigen als die Einkommen und dann wird es irgendwann problematisch.
Genau, da sind wir bei deinem Buch. Neues Geld für eine freie Welt. Warum beschäftigst du dich eigentlich mit diesem Thema Geld so intensiv? Das ist ja nicht dein erstes Buch dazu.
Warum mache ich das? Weil ich die Notwendigkeit sehe, dass sich eigentlich alles um das Thema Geld dreht oder dass damit viel begründet ist, dass es eines unserer tragenden Säulen der Gesellschaft sind. Also ich würde sagen, die Säule überhaupt sind die Werte, die menschlichen Werte, dass man sich sympathisch ist, beziehungsweise dass man gewisse Umgangsformen hat und dann kommen gewisse andere Säulen. Und dazu gehört natürlich die Ökonomie und das Geldsystem und die Geldfrage als weiteres Element. Und mein Punkt ist, dass ich 2007, 2008 festgestellt habe, das, was man mir vorher in der Bankausbildung und später im Studium beigebracht hat, dass man also den Zins modellieren kann und das passt dann irgendwie zur Realität, dass das 2007, 2008 in sich zusammengefallen ist, dieses Gedankengebäude, dass die Realität nicht mehr zu dem Theoriemodell passte, was ich im Kopf hatte. Und da war ich intellektuell heimatlos und habe mich halt auf die Suche begeben und bin dann bei der österreichischen Schule fündig geworden. Habe halt dann auch gesehen, was für Verwerfungen es gab und dass wir heute den Umstand haben, dass sich viele Menschen aus der Mittelschicht, ohne dass sie was geerbt haben, kein Wohneigentum mehr leisten können. Und das liegt natürlich daran, dass die Geldmenge dynamischer steigt als die Einkommen, dass die Häuserpreise dynamischer steigen als die Einkommen. Und das ist das große Problem. Ich halte das für eine große, also das aktuelle Geldsystem hat halt große ethische, aber auch soziale Defekte. Und ich meine, wenn du dir mal die Zahlen vor Augen führst, 1970 im Vergleich zu heute muss ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 10-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten wie 1970. Also jeder neu geschaffene Euro, der leistungslos geschaffen wird, muss mit entwerteter Arbeit erwirtschaftet werden. Das ist das, was da passiert und das ist ein Umverteilungsprozess, das macht die Leute arm und dagegen möchte ich etwas tun. Und leider ist es eben so, dass der Scheinwerfer nur selten auf dem Thema Geld gerichtet ist, dass es auch im Bildungssystem keine Rolle spielt.
Ist vielleicht auch gewollt, oder? Also weil eben ja genau da auch die Wurzel für viel Übel liegt. Und wenn man deine Bücher liest, das war ja für mich das Spannende, als wir uns damals kennengelernt haben und ich eines deiner ersten Bücher gelesen habe zu diesem Thema, da ging es mir halt so, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich immer, Mensch, ich weiß schon ganz schön viel über Geld. Dann habe ich das gelesen und habe gedacht, ich wusste gar nichts über Geld. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Buch, das ist, wenn man mal so will, Geldbildung, aber mit einer Vision. Ja, das, dein Untertitel heißt, warum das Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein darf. Ja, darüber werden wir im Verlauf dieses Gesprächs auch noch sprechen. Aber für mich ist jetzt erstmal so wichtig, vielleicht mal so ein Status quo, diese Geldbildung, ja, also die so notwendig wäre, die bekommen wir ja im Kindergarten, in der Schule, Universität auch nur, wenn man vielleicht irgendwie BWL studiert.
Ja, schau mal, ich habe Bankkaufmann gelernt, Wirtschaftsinformatik studiert, habe starke ökonomische Schwerpunkte gelegt. Von Mises hat mir niemand was erzählt.
Das ist die österreichische Schule.
Mises ist einer der zentralen Vertreter der österreichischen Schule, würde ich sagen. Habe ich auch ein ganzes Kapitel gewidmet, wo ich seine große Schrift, die Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel aus dem Jahre 1912, wo ich eine Essenz rausziehe und das den Leuten darlege. Und das finde ich sehr beeindruckend, was er damals schon gesehen hat, 1912. Und was dann 1914 mit der Gründung der amerikanischen Notenbank dann sich in der realen Welt manifestierte. Und der Punkt ist, dass selbst jemand, der Bankkaufmann lernt und in diese Richtung studiert, dass ich das trotzdem nicht so beigebracht bekommen habe oder auch feststellen musste, dass eigentlich die Kollegen in der Bank auch gar nicht hinterfragt haben, wo kommt das Geld denn her?
Entsteht es auch nicht?
Nee, natürlich nicht. Also die Leute meinen ja, es ist so, dass jemand 100 Euro zur Bank bringt oder 100.000 Euro und jemand anders leiht sich 100.000 Euro und dann wird das weitergereicht. Aber so ist es ja gar nicht. Es ist ja ein Buchungssatz. Ja? Die Bank bucht eine Forderung gegen den Kunden Jens Lehrich auf der Aktivseite der Bilanz und auf der Passivseite schreibt es dir diese 100.000 Euro gut.
Das heißt also, wenn ich jetzt zur Bank gehe und man nennt das ja neuerdings nicht mehr Kredit, sondern Sondervermögen, glaube ich. Also wenn ich ein Sondervermögen bei der Bank beantrage, ja, dann gibt mir die Bank 100.000 Euro und muss ja diese 100.000 nicht haben. Das heißt, wie viel muss denn die Bank davon haben eigentlich?
Das ist etwas, was heiß diskutiert ist und was ich auch in meinem ersten Buch übrigens noch falsch dargestellt habe und wo ich auch dafür werbe, dass man auch ruhig einräumen darf, dass man mal falsch liegt und dass man sich im Laufe des Lebens immer irgendwie der Wahrheit annähert und sie vielleicht dann doch nicht am Ende des Tages trifft. Und ich habe jetzt im Laufe der Zeit, bin ich immer tiefer in diesen Kaninchenbau, wir kennen das ja von den Bitcoinern, immer tiefer reingefallen, habe halt festgestellt, dieses Bruchteilreservesystem, diese These muss man fallen lassen. Also das eine, was ich gerade gesagt habe, ist die sogenannte Kreditvermittlertheorie. 100.000 Euro hin und woanders werden sie dann verliehen an wen anders. Und dann gibt es das Bruchteilreservesystem, dass man aus den 100.000 Euro das Hundertfache zum Beispiel an Kreditgeld schöpfen darf als Bank. Aber auch das ist nicht richtig. Es gibt zwar einen Mindestreservesatz, der ist mittlerweile auch sukzessive herabgesetzt worden, den man bei der Zentralbank als Bank unterhalten muss, damit man am Zahlungsverkehr teilnehmen kann. Aber man kann sich ja jederzeit das Geld besorgen. Also insofern mangelt es daran nie an dem Reservesatz, den man bei der EZB hinterlegen muss. Insofern ist es so, wie ich gerade gesagt habe, Sie können es also per Buchungssatz, per Bilanzverlängerung schöpfen. Also du kommst dahin, sagst, ich möchte 100.000 Euro haben. Dann
prüfen die mich.
Dann prüfen die. Natürlich musst du dann Sicherheiten geben und so weiter. Das ist klar. Aber sie schreiben es dir dann gut, haben dann eine Forderung gegen dich und schreiben es dir auf der Passivseite ihrer Bilanz gut und verlängern so ihre Bilanz. Und das ist die sogenannte Kreditgeldschöpfungstheorie.
Und das heißt, da verlangen sie dann ja Zinsen. Und wenn ich jetzt diese 100.000 Euro, sagen wir mal nach 5 Jahren, mit Zinsen und Zinseszins zurückgezahlt habe, wird, also so habe ich es zumindest bisher verstanden, diese Summe aber nicht ausgebucht, sondern die bleibt im System.
Ja, die wird schon zurück, ich meine, wenn du das tilgst.
Für mich wird es ausgebucht, aber die Geldmenge bleibt.
Die Geldmenge schwindet dann auch, wenn es getilgt wird. Das ist so.
Okay.
Ja, genau. Aber in der heutigen Zeit ist es halt so, dass mehr Kreditgeld vergeben wird, als zurückgezahlt wird und dann steigt die Geldmenge. Da gibt es auch eine wunderbare Grafik, wo man das schön sieht, dass es eigentlich immer exponentiell nach oben geht. Und was mir noch wichtig ist, weil viele Geldkritiker, also auch prominente Stimmen, noch der Bruchteilreservetheorie anhängig sind. Und es gibt eine Studie aus dem Jahre 2013 oder 2014 von dem Professor Dr. Richard Werner, der eine Bank gesucht und gefunden hat und sich dort 200.000 Euro geliehen hat und dann sich angeschaut hat, was für interne Prozesse ablaufen. Ob die EZB eingespannt ist, ob die Bundesbank eingespannt wird oder ob es da irgendwie Abfragen gibt aufgrund dieses Bruchteilreserve-Theorie. Und da lässt sich klar belegen, nein, es wird aus dem Nichts geschöpft, einfach durch Bilanzverlängerung. Ist nicht sonderlich sexy, das Thema, aber es ist wichtig, dass die Menschen das verstehen, dass es theoretisch keinen limitierenden Faktor gibt und dass ein wunderbares Geschäftsmodell, wenn man Umlaufmittel einfach so in die Welt bringen kann und das zinsbelastet dann an Jens Lehrich oder mich ausreichen kann.
Das heißt, das Buch ist am Ende wirklich für jeden. Also für jeden, der glaubt, alles zu wissen, aber feststellen wird, er weiß so gut wie nichts oder nur Bruchteile davon oder so wie ich jetzt gerade mit meinem Erklärungsversuch eher diffuses Halbwissen, so nenne ich es mal.
Ja, und der nächste Punkt ist ja auch, dass in der Genau, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich auch in der Welt heute immer von Inflation gesprochen wird. Man meint aber eigentlich die Teuerung. Inflation ist das, was wir gerade gesagt haben. Wenn die Geldmenge steigt, wenn Jens Lehrig sich 100.000 Euro leiht, steigt die Geldmenge um 100.000 Euro. Ja, und dann, wenn die Quantität steigt, dann sinkt irgendwann der Tauschwert. Und dann kommt die Teuerung zum Tragen. Ja, und das führt dazu, wenn wir es mal auf die Eurozone beziehen, die Geldmenge hat sich fast vervierfacht. Von 4.667 Milliarden im Jahre 1999 auf jetzt 16.800 Milliarden. Also vervierfacht die Geldmenge und der Goldpreis hat sich fast verzwölffacht. So, jetzt frage ich dich, haben sich die Einkommen der Menschen auch vervierfacht oder verzwölffacht?
Müsste ich jetzt mal gleich auf dem Kontoauszug nachgucken, ich denke nein.
So, dann ist das neu geschaffene Geld ganz offensichtlich nicht bei dir gelandet. Ja?
Wo ist es denn dann?
Genau in diesen Kreisen, in den finanzoligarchistischen Kreisen, da landet es und da führt es eben, sorgt es eben für Umverteilungseffekte, ne? Dass die großen Banken das Geld bekommen und damit in Aktien investieren, damit in Immobilien investieren und in Gold, in Bitcoin natürlich auch. Und so findet ein Umverteilungseffekt statt, dass die Erstempfänger des neu geschöpften Geldes profitieren, bekommen das Geld, kaufen noch zu den günstigen Preisen und die Löhne steigen erst deutlich später. Das heißt, wenn die Lohnempfänger dann höhere Löhne bekommen, dann sind die Preise schon gestiegen. Und so profitieren eben die Erstempfänger zulasten der Spätempfänger oder Letztempfänger des neuen Geldes.
Was ist denn deine Einschätzung? Wo stehen wir jetzt? Wir haben jetzt Anfang Mai 2025. Es wird immer wieder davon gesprochen, der große Knall, der wird aber schon, weiß ich nicht, in 10, 15 Jahren prophezeit. Und so wirklich ist er noch nicht da oder ist er schon da? Und wir merken es einfach nicht, weil getrickst wird.
Werbung.
Freiheit hat viele Facetten. Von Meinungsfreiheit bis hin zur finanziellen Selbstbestimmung. Flexgold ist deine Freiheit, deine Unabhängigkeit vom Geldsystem. Entdecke Flexgold.
Flexgold. Make money sound again.
Mach dich unabhängig vom Geldsystem und unterstütze gleichzeitig Fairtalk mit deinem nächsten Goldkauf bei Flexgold über den Link in der Videobeschreibung.
Ja gut, er kommt ja schleichend. Ja. Also das, was ich jetzt gerade angeführt habe von 1970 bis heute, von 99 bis heute, nur die Euro-Ära, zeigt ja schon, dass diese Systeme für die Menschen gescheitert sind. Das ist so. Dieser große Knall, der immer an die Wand gemalt wird, das ist schwierig, diese Prognosen aufzustellen, weil es so komplex ist.
Also so ein Black Swan-Event oder wie man das
nennt. Ja, das kann es immer geben, aber es sind so viele dynamische Prozesse im Hintergrund. Wir haben ja auch nicht die Informationen zu sagen, dann und dann passiert dieses oder jenes. Dann kommt irgendetwas dazwischen. Stell dir vor, es kommt ein Virus dazwischen. Konnte ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen.
Stimmt. Hätten wir uns alle nicht vorstellen.
Ich konnte mir vor 10 Jahren nicht vorstellen, dass 5 Jahre später die Menschen zu Hause sich einsperren lassen. So und so kannst du ja viele Sachen, im Windschatten dieser Krise hat man eine Menge Geld gedruckt. Also eine Menge neue Kredite geschöpft, die Geldmenge erweitert, das Geld verschlechtert. Danach kam es zur Teuerung. Wir haben das alle erlebt. Wir erleben es heute auch noch.
Meine Empfehlung auch nochmal für dieses Buch oder für die Art dieser Bücher, also so gehe ich da immer vor und ich finde das, weil das ist so ein Buch über 500 Seiten, glaube ich, ja, und du sagst ja selbst, da sind ein paar Sachen, die sind ein bisschen theoretisch, es wirklich auch intuitiv zu lesen. Also ich mag das immer bei solchen Büchern auch sehr gerne zu sagen, ich nehme mir irgendwie heute ein paar Seiten vor, ich blätter drin rum, gucke, wo ich lande und dann fange ich da an zu lesen und gehe also gar nicht chronologisch vor. Für die Leute, die jetzt irgendwie sagen, boah, das ist aber irgendwie ja auch, da muss ich vielleicht, also das ist ja immer so dieses, da muss ich vielleicht dafür studiert haben, um das zu verstehen. Das ist ja gar nicht so.
Das ist nicht so, nein. Also ich suche mir halt oder habe anhand von vielen tagesaktuellen Beispielen, zum Beispiel Vonovia, geistert ja irgendwann durch die Presse, Vonovia gibt Projekte auf, kann sie nicht mehr halten. Und das ist genau das, was Ludwig von Mises mit den Boom- und Bust-Zyklen sagte, ja, dass die ursprünglich angestellten Kalkulationen von Vonovia nicht mehr aufgingen. Also die Immobilienprojekte rechneten sich plötzlich nicht mehr. Und dann haben sie festgestellt, ja gut, dann macht es keinen Sinn, die weiterzuführen. Und das geisterte dann durch die Geschichte, durch die Medien. Und darüber habe ich dann geschrieben und habe gesagt, warum das so ist. Ja, weil die Geldmenge steigt, dann steigen die Preise, sie steigen recht dynamisch. Und dann kommt es eben dazu, dass Projekte abgesagt werden und es eben problematisch wird am Wohnungsmarkt wiederum auch. Ja, und ich versuche das halt immer Auch die Baubranche im Allgemeinen habe ich immer mal wieder bespielt, weil ich da auch eine gewisse Affinität habe. Am Ende kommt es, oder im Anhang gibt es einige Begriffsdefinitionen, die mir wichtig waren. Also es ist ein Nachschlagewerk, würde ich sagen. Und ich glaube, dass es ganz gut passt, wenn irgendwas mal in der Aktualität stattfindet, dass man mal kurz nachschlägt und guckt, sich da berieseln lässt.
Sozusagen. Ja, und ich finde aber, es ist auch immer sehr motivierend. Also am Ende ist es auch sehr motivierend, sich nämlich für Themen zu interessieren, die man vielleicht bisher verdrängt hat, wo man auch irgendwie nicht gute Erfahrungen gemacht hat. Gerade beim Thema Geld geht das ja sehr vielen Menschen so. Und ich dadurch dann am Ende auch bessere Investitionsentscheidungen treffe. Und zwar nicht, das Wort Investitionsentscheidung, da werden jetzt viele wieder denken, okay, ich habe ja gar nichts. Ja, ich sage immer, es kommt ja gar nicht auf die Höhe der Summe an. Es kommt ja einfach nur auf dieses Bewusstsein an, zu sagen, dass ich von dem, was ich habe, einen kleinen Teil nehme und wie auch immer für mich arbeiten lasse. Ja, das können ja schon 10 Euro sein. Und wenn man das mal über die Jahre hochrechnet, kommt da ganz schön was zusammen. Und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, erfordert halt auch eine Form von einem gewissen Selbstbewusstsein. Und ich hatte jetzt gerade in Dortmund im Saturnmarkt, ich brauche noch so ein Technikkabel, wieder die Erfahrung gemacht. Ich habe also einen jungen Verkäufer angesprochen, wo sind hier diese Kabel für mein Handy, USB-C? Und dann guckte er mich nur so mit ganz traurigen Augen an und sagte, ich bin hier nur so ein ganz kleiner Azubi, ich bin erst ein paar Tage hier, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und man sah dem schon an irgendwie so, der wurde irgendwie durch dieses System, durch das er geschleust wurde, Kindergarten, Schule, Ausbildung, schon so klein gemacht. Ja, und das sind dann auch Menschen, denen würde ich dann immer gerne sagen, Mensch, du kannst auch was, du schaffst auch was, du bist gut, informier dich doch mal auf anderen Kanälen als auf den Kanälen, auf denen du so vielleicht unterwegs bist. Und dazu gehört es eben auch, und das ist wirklich auch ein Plädoyer fürs Lesen, Bücher zu lesen, weil das eben ein Wissen ist, was du so in so einer geballten Form anderswo nicht bekommst.
Das ist ein wunderbares Beispiel, die Leute klein halten oder die Art der Kommunikation. Wir erinnern uns alle an die Sätze, scheitert der Euro, scheitert Europa oder was immer getan werden muss. Und scheitert der Europa heißt ja so viel wie wenn dann. So redet man ja mit einem kleinen Kind. Aber auch nicht mit dem Erwachsenen. Und auf dieser Basis hat man ja gerechtfertigt, Geld zu drucken, die Bilanz der EZB aufzublähen und den Banken die Schuldpapiere abzukaufen von Griechenland und Co. Also man hat mit dieser Wenn-Dann-Geschichte hat gesagt, also ihr seid klein, wir regeln das schon alle für euch. Und was immer getan werden muss, um den Euro am Leben zu halten, um ihn weiter zu beatmen, obwohl er schon auf der Intensivstation liegt, das alles werden wir tun. Und ihr habt da gefälligst zu spuren, weil scheitert der Euro, scheitert Europa, dann gibt es also wieder Krieg. Ja, wir stellen fest, es gibt trotzdem Krieg jetzt. Ja, das ist mal eine kleine Randnotiz an der Stelle. Aber das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, dass die Menschen das einfach so akzeptieren, dass sie es nicht hinterfragen. Und ich habe es ja selber erlebt. Erst die Krise 2007, 2008 hat dazu geführt, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, dass ich gewühlt habe, dass ich gesagt habe, ich gebe mich damit nicht mehr zufrieden mit dem, was man mir vorher vorgekaut hat. Ich möchte das nicht mehr nachkauen, sondern ich möchte selber eigene Erkenntnisse sammeln, indem ich meine Informationsbasis verbreitere. Ja, und eure Kanäle, mein YouTube-Kanal, der ökonomische IQ oder das Buch, das sind Informationsangebote. Und die Menschen, je mehr...
Oder deine Vorträge, die du hältst.
Zum Beispiel. Ja. Und es geht ja auch nicht davon, dass sie das adaptieren, was ich sage. Das ist ja Blödsinn. Sie sollen einfach ihre Informationen im Kopf sollen sie immer weiter erweitern und sollen dann selber mittels eigenem Denken, Gebrauch der eigenen Vernunft zu eigenen Erkenntnissen kommen und zu eigenen Rückschlüssen und halt feststellen, okay, das und das ist richtig, das ist nicht richtig. Aber wenn du nur einen verengten Korridor und Blick bekommst, dann ist das so wie bei dem jungen Mann, der sich dann nichts zutraut. Oder dann ist es so wie bei den Menschen, die sich erzählen lassen, scheitert der Euro, scheitert Europa und dann marschieren sie hinterher. Oder Virus Bacillus Maximus. Ja?
Also das sind genau diese Beispiele. Das erfordert eben immer dieses Bewusstsein, es gibt eine Alternative. Ja, ja, und dieses auch Not macht erfinderisch, also zu gucken, also kreativ zu werden.
Genau, genau. Der Leidensdruck impliziert auch immer einen Handlungsdruck. Ja? Und der Handlungsdruck kann auch einfach erstmal nur sein, viele Bücher zu lesen. Ja, also ich mag das zum Beispiel auch, um ein Buch zu lesen, das haptische Gefühl zu haben, da drin rumzumalen, zu kritzeln, zu markieren. Das ist etwas Wertvolles und eine Reise zu sich selbst am Ende des Tages auch. Ja, also ich habe daraus ja mittlerweile eine Beschäftigung gemacht, die schon einige Tage gefüllt hat jetzt im Laufe der letzten 3,5 Jahre.
Und es ist auch ein kalter Entzug vom Smartphone. Also wenn ich anfange wieder zu lesen, auch wieder überhaupt eine Fokussierung auf einen längeren Zeitraum, auf eine Sache, nicht irgendwie nur so durchscrollen die ganze Zeit, sondern tatsächlich einfach mal wieder am Stück, beziehungsweise halt so, wie ich das bei solchen Büchern mache, kapitelweise zu gucken irgendwie, wo zieht es mich nicht gerade hin, weil das manchmal habe ich mehr Lust auf was Theoretisches und dann auf was Lebendiges und das ist da ja alles drin. Das heißt also, ja.
Und ein Punkt habe ich auch noch zu der Ausgestaltungsform, der mir am Herzen liegt. Ja, wir kennen dieses Beispiel von der Brücke, die Carola-Brücke in Dresden, die zusammengefallen ist. Das ist Fiat-Bauweise. Ja, also jetzt eine Brücke bauen, aber billig, dann hält sie halt nicht lange. Wir schauen uns die Villen an aus der Gründerzeit. Ja, aus der, ich bin jetzt kein Freund von dem Kaiser damals oder vom Kaiserreich im Allgemeinen. Das sollte auch dem einen oder anderen bekannt sein, der mich verfolgt. Was ich aber sagen möchte, damals wurde in der Zeit des Goldstandards, hat man mit viel Substanz gebaut. Oder die Römerbrücke in Trier, die seit über 2000 Jahren steht. Ja? Und das ist so das Fiat-Syndrom. Ja? Also Markus Kreil sagte das so schön, Fehler in allen Teilen, das gilt auch für das Fiat-Geld. Und insofern war es für uns wichtig, etwas Hochwertiges, etwas Substanzielles zu schaffen. Und ich bin Oliver Goros sehr dankbar, mit seiner Edition Sandwirt, dass er das halt so hochwertig hat produzieren lassen und dann natürlich auch gewisse Risiken geht, weil 50 Euro ist halt auch ein Preis, da sagen die Leute, da ducke ich mich erstmal weg. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Substanz zu schaffen und nicht bloß irgendwas, was einfach so ein Taschenbuch ist. Also das wollten wir nicht. Wir wollten gerade bei diesem Thema wirklich ein Statement setzen. Und das war mir nochmal wichtig, das jetzt zum Ausdruck zu bringen. Und dieses Beispiel mit der Brücke oder mit Plattenbau und Pipapo, diese Fiat-Bauweise, das ist einfach auch, ja, das ist ein Zeitalter, was ästhetisch auch einfach nicht schön ist.
Aber das ist auch wieder eine Frage oftmals des Bewusstseins. Klar ist 50 Euro viel Geld für ein Buch, aber ich versuche dann auch immer so mir klar zu machen, okay, vielleicht trinke ich dann einfach jetzt mal meinen Cappuccino zwei Wochen nicht außerhalb, sondern zu Hause und dann habe ich die 50 Euro. Also oftmals ist es ja einfach wirklich dieses, wenn ich anfange, aus der Adlerperspektive auf den Gesamtblick auf die Dinge zu kommen, so, dass ich es mir dann doch gut leisten kann. Ja, und es gibt ja immer einen Weg.
Ja, das ist definitiv so. Natürlich erschrecken sich die Leute erstmal, wenn sie das sehen und sagen, ja, für ein Buch. Aber Bücher sind allgemein, wenn man sieht,
Sind extrem teuer geworden.
Die Weisheit der Menschheit liegt in den Büchern geschrieben, ist alles da. Und ich finde das wichtig, dass es auch, also ich finde es auch toll, am Smartphone zu lesen, aber das in den Händen zu halten, ist schon was Schönes. Und wenn es dann noch so ein bisschen hochwertiger ist, gerade als Nachschlagewerk, ja, dann hält es auch länger dann im Regal.
Werbung.
Seit Menschengedenken spiegeln sich Milliarden von Sternen in den Ozeanen, welche weite Teile der Erde bedecken. Auch wenn es am Horizont wie eins erscheint, so ist das Licht doch vom Wasser getrennt. Eines Nachts, als das Meer ganz still die Sterne spiegelt, fällt plötzlich ein Stern vom Himmel. Und ein Lichtwesen begibt sich auf die Reise zur Erde. Als Aquos, der Hüter des Wassers, bemerkte, dass ein Lichtwesen die Reise zur Erde antrat, begab er sich sofort ans Ufer, um nach diesem zu schauen.
Neues Geld für eine freie Welt. Was muss denn aus deiner Sicht passieren, damit dieses neue Geld für die freie Welt entstehen kann? Und wie ist deine Vision?
Ich würde diese Aussage gar nicht unbedingt nur auf das Geld reduzieren, sondern wir sollten die freie Wahl haben. Ja, wir Menschen sind werten subjektiv. Jeder hat andere Ziele, jeder hat andere Präferenzen, andere Bedürfnisse. Und auf dieser Basis wählen wir natürlich auch subjektiv die Mittel aus, um diese Ziele zu erreichen, die wir uns subjektiv setzen. Das heißt also, dass ich beim Geld jetzt nicht sagen könnte, Bitcoin ist für jeden was, Gold ist für jeden was, Silber ist für jeden was. Deswegen habe ich versucht, dort einen neutralen Zugang zu wählen. Und das sollte eigentlich für alle Güter gelten. Ja? Dass wir absolute Konsumentensouveränität haben. Dass wir die freie Wahl haben bei der Bildung, wo wir unsere Kinder zur Schule schicken. Bei der Wahl des Geldes. Bei der Wahl der Staatsdienstleistung zum Beispiel. Ja? Die Staatsmodelle sind alle ungefähr ähnlich. Und das ist der Punkt, dass wir in den wichtigsten Märkten der Menschheit zu wenig Wettbewerb haben. Und Wettbewerb ist das Entmachtungsinstrument schlechthin. Das heißt, das Gegenteil, Zwangsmonopole, die unter Gewaltandrohung umgesetzt werden, sind das Gegenteil. Die zentrieren die Macht, sie führen zu Marktakkumulation und sind dann am Ende des Tages ein Herrschaftsinstrument. Also nicht nur Geld ist in der heutigen Art und Weise ein Herrschaftsinstrument, sondern auch die Bildung, die Medien und ja, selbstverständlich auch der Staat, wie er so konzipiert ist.
Du kennst ja die Philosophie unseres Formats, was kann der Einzelne tun, beziehungsweise es kommt auf jeden Einzelnen an. Das klingt jetzt ja erstmal sehr theoretisch, was alles passieren müsste. Und zu Recht fragen sich jetzt vielleicht unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, aber was soll ich denn machen?
Also da die Zukunft ungewiss ist, sind wir alle Spekulanten einer unsicheren Zukunft, so könnte man es vielleicht sagen. Das heißt oder besagt nichts anderes, als dass man nicht alle Eier in ein Körbchen legen sollte, weil wenn dann der Nesträuber kommt, dann ist das Körbchen leer. Also eine gewisse Streuung ist da wichtig. Und ich kann natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Das ist jetzt der kleine Disclaimer, wie man das neudeutsch so schön sagt, obwohl ich kein Freund von Anglizismen bin. Aber das ist eben wichtig, dass man sich selbst damit beschäftigt, dass man das zur Chefsache macht, die Investmententscheidung, und dass man selbst dafür Verantwortung übernimmt. Verantwortung und Freiheit hängen halt eng zusammen. Ja? Also nur durch Verantwortungsübernahme können wir zur Freiheit gelangen, in jedem Lebensbereich, auch bei der finanziellen Planung und den Investmententscheidungen. Und da gebe ich halt am Ende ein paar Anregungen. Und klar, Gold, Silber, Bitcoin kann man weit streuen. Man sollte vor allem, und das ist ein Rat, den ich gerade in der aktuellen Zeit den Menschen in Deutschland und Europa gerne geben möchte, wir merken, dass das Land deindustrialisiert sich und ja, es wird eher Kapital vernichtet und Wertschöpfung vernichtet. Wertschöpfung wird auf andere Kontinente verlagert. Und man sollte halt überprüfen, ob man nicht in Deutschland selber Klumpenrisiken hat. Ja, wir haben hier vielleicht ein Haus, was wir selbst bewohnen, dann haben wir noch eins vermietet.
Was
dann
sind das für Risiken?
Klumpenrisiken.
Klumpenrisiken.
Das ist genau das Gegenteil von dem Nestchen. Also es liegt alles in einem Körbchen. Das Körbchen heißt Deutschland. Und das Körbchen Deutschland ist gerade, also wird jetzt nicht so, wird nicht marktwirtschaftlich geführt.
Also Deutschland ist das Klumpenrisiko.
Deutschland ist das Klumpenrisiko und in Deutschland...
Das habe ich, Entschuldigung, dass ich lache, aber ich finde den Begriff lustig. Den kann ich mir auf jeden Fall gut merken.
Deutschland ist das Schiff, was nicht marktwirtschaftlich oder was keine marktwirtschaftliche Ordnung hat. Und das ist ein Problem. Und deswegen kommt es halt dazu, dass Kapital das Land verlässt. Dann haben wir zu hohe Steuern und Abgaben und so weiter. Das ist extrem problematisch. Und wir sehen ja, dass eben Wertschöpfung das Land verlässt. Und diese Klumpenrisiken sollte man überprüfen und abbauen, nach meiner Auffassung. Und eben in Regionen verlagern und investieren, so im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass man eben auf andere Kontinente investiert. Dort, wo marktwirtschaftliche Strukturen herrschen. Vietnam ist emporgekommen durch marktwirtschaftliche Strukturen. Wir erleben das aktuell in Argentinien. Marktwirtschaftliche Strukturen, die etabliert wurden und zack, die Börsenkurse stiegen. In Chile gibt es mit Johannes Kaiser einen libertären Kandidaten, der eventuell Präsident wird. Also ich bin nochmal klar, Politik ist nicht meine Welt. Ich bin eher antipolitisch eingestellt. Lehne Herrschaft von Menschen über Menschen ab. Das ist kein Punkt, aber das ist der Punkt, aber es ist natürlich die Lebensrealität, in der wir heute leben. Dass wir eben diese Dinge noch haben, diese politische Welt. Und wenn da Menschen sind wie Milei, die das versuchen wieder umzukehren und marktwirtschaftliche Strukturen etablieren wollen, dann finde ich das erstmal gut, weil dann erstmal mehr Freiheit dann wieder da ist. Ja, ich weiß, ich kenne das, diese Diskussion. Aber ich würde das lieber so ein bisschen weniger spalterisch angehen, das Thema.
Mhm. Naja, also wenn ich dir so zuhöre immer wieder, ich versuche ja auch das, was die Community denkt, während so einem Interview dann auch als Fragen zu formulieren, und ein Gedanke ist natürlich in dem Augenblick, wo du sagst, ja, man sollte irgendwie gucken, das Klumpenrisiko hier in Deutschland nicht ins Ausland oder doch ins Ausland zu gehen und da zu investieren, da werden sich wieder viele fragen und sagen, ja, aber ich habe leider nichts zum Investieren. Und ich glaube, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, auch sich mit diesem Thema Geld so auseinanderzusetzen, wo kommt es her, wie entsteht es, ja, aber auch auf einer energetischen Ebene sich damit zu beschäftigen, dass es für jeden Menschen möglich ist, auf jeden Fall in kleinen Schritten natürlich was aufzubauen. Ja, und das Wichtigste ist dafür wieder Bildung. Und da sind wir wieder unter anderem bei deinem Buch. Also sich zu bilden und sich zu informieren, sich möglichst breit aufzustellen, um dann diese Verantwortung übernehmen zu können. Und das finde ich immer so schön. Ich bin ja so ein Freund der Sprache Verantwortung. Im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Das heißt also, wenn ich Verantwortung übernehme, bekomme ich auch Antworten. Ja, und das also kann ich jetzt nur auf mein Leben übertragen. Das passt. Und viele Menschen, die ich kenne, die würden das unterschreiben und auch sagen, ja, das passt. Aber nur, wenn ich bereit bin, eben auch mal meine Komfortzone, die oftmals gar keine ist, zu verlassen und zu sagen, ich hänge mich jetzt eben nicht den ganzen Tag vor Netflix, sondern ich fange auch mal wieder an, Bücher zu lesen und mich zu informieren.
Absolut. Und es geht ja auch nicht nur rein um die Investmententscheidung oder darum, da Vermögen aufzubauen, sondern Geld ist eben als das Tauschgut extrem wichtig, um Preise zu rechnen, Preise zu haben, um eine Wirtschaftsrechnung anzustellen. Also wenn wir uns mal einen Koch vorstellen, der hat ganz klare normierte Größen, Kilo, Liter und so weiter. Und ein Unternehmer sollte auch eine normierte Größe haben, nämlich Geld. Bei Bitcoin ist es gegeben, 21 Millionen. Beim Geld ist es nicht gegeben.
Weil es endlos ist.
Es wird immer weiter inflationiert. Und dann kommt es eben dazu, dass bei dem Koch würde die Suppe nicht mehr schmecken. Und wenn die Suppe bei dem Unternehmer nicht mehr schmeckt, dann ist das Ergebnis im Eimer. Dann macht er Verluste. Also aus geplanten geplanten Gewinnen, wie bei Vonovia, werden Verluste. Und das liegt daran, dass die Wirtschaftsrechnung nicht mehr durchführbar ist, weil die Preise eben so schnell steigen oder volatil sind, weil Geld gedruckt wird. Und das ist etwas, was nicht nur, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass Wirtschaftsrechnung extrem wichtig ist und dass an der Wirtschaftsrechnung der real existierende Sozialismus oder die Planwirtschaft gescheitert ist, eben an der Undurchführbarkeit der Wirtschaftsrechnung.
Aber nochmal die Frage an dich, was muss aus deiner Sicht passieren, damit das, was du als Untertitel hast, dieses warum das Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein darf, also damit es eben kein Herrschaftsinstrument mal ist. Ich habe irgendwann mal, das ist jetzt schon länger her, eine Quelle gefunden, da ging es um die, ich glaube, 500 reichsten Familien in Italien, die über die vergangenen 500 Jahre auch die reichsten Familien geblieben sind. So, das hat ja irgendwie auch dann mit diesem System zu tun. Und wie aus deiner Sicht, also was ist der Weg dann da raus und in etwas komplett Neues, was dann gerechter ist?
Also dieses System führt automatisch dazu, dass es zu einer Umverteilung von der Mitte und von unten nach ganz oben kommt. Da gibt es auch nochmal ein wunderbares Beispiel. Bis ich auf die Frage antworte, will ich das nochmal kurz bringen.
Es waren übrigens, Entschuldigung, nicht die 500 reichsten Familien, sondern die 5 reichsten in 500 Jahren, sowas.
Ja, dass das immer gleich bleibt, liegt eben daran, die nutzen eben diese Strukturen für sich. Und natürlich, die kurze Antwort ist, die Akzeptanz dafür darf nicht gegeben sein. Die Akzeptanz, dass Geld vom Staat kommt, dass es eine Zentralbank gibt, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es vorbei. Also im Endeffekt Aufklärung, das ist das Gegengift. Die Ideen von heute bestimmen die Zukunft von morgen. Und wenn die Ideen planwirtschaftlicher Natur sind und nicht marktwirtschaftlicher, dann haben wir ein Problem in der Zukunft. Und das, was ich noch ausführen wollte, wie es zur Umverteilung kommt, 1970 musste ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in den USA 25 Arbeitsstunden aufwenden, um einen Dow Jones Anteil zu kaufen. Heute sind es 150, eine Versechsfachung. Das heißt also, die Arbeitskraft wurde um 83% herabgesetzt. In Gold, bei uns um 90% in den USA, gerechnet in Aktienanteilen um 83%. Das sind Dinge, und da siehst du genau, wie diese Umverteilung läuft. Von der arbeitenden Bevölkerung hin zu denen, die Gold besitzen, die Immobilien besitzen, die Aktien besitzen, weil das im Preis steigt. Und dann verkaufen sie die und werden immer vermögender. Und das kann man nur beenden, indem die Menschen es verstehen, indem sie sich damit beschäftigen, indem sie aus der Krise heraus die Notwendigkeit erkennen, sich damit zu beschäftigen und indem die Akzeptanz dann nicht mehr da ist.
Also das heißt, diesem System die Energie zu entziehen.
Genau, genau. Dazu muss man natürlich einmal durch und sich das damit beschäftigen, so einen Wälzer schreiben. Ich meine, mir hat das Spaß gemacht, schon. Also ist viel Arbeit, wenn man es selber schreibt.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Also insofern, aber das war ein toller Prozess. Und
wie lange hast du dann geschrieben?
3,5 Jahre ungefähr.
3,5
Also Lektorat war auch nochmal ewig. Also es ist das Vierfache von Geldzeitenwende vom Umfang ungefähr. Mhm. Und habe ich auch dann unterschätzt, dass das gerade das Lektorat nochmal so viel Arbeit.
Ja, ich kenne das von meinem Buch. Lektorat ist wirklich also nochmal fast der gleiche Prozess obendrauf.
Ja, vor allem, wenn der Mann redaktionell arbeitet halt und auch noch richtig viel Input gibt und auch Input gibt, worüber es sich lohnt, zu diskutieren und nachzudenken. Ja, und genau, und das nochmal zu Ende zu führen, der Punkt ist, das Problem ist nicht der Thron oder der König. Das Problem ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz der Herrschaft und die Akzeptanz, dass Geld ein Herrschaftsinstrument ist. Oder überhaupt erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dass Geld ein Herrschaftsinstrument ist. Damit hört es ja schon auf. Damit fängt es ja schon an, dass die Menschen, wenn sie das verstehen, dann ist der faule Zauber ja schon rum, weil dann schwindet die Akzeptanz. Aber das Bewusstsein dafür ist natürlich nicht da. Also zum jetzigen Zeitpunkt, was ich auch verstehen kann. Ich wurde ja auch so geprägt. Das Geld war einfach da irgendwie. Ne? Und wir beide haben ja so dieses Thema Spaltung, wie wir das überwinden und wie wir Diskussionen ein bisschen erträglicher und sinngestaltender hinbekommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Definitionen klar haben. Ja? Und deswegen habe ich im Anhang eben diese Begriffsdefinitionen dargelegt.
Das ist auch sehr spannend. Das hast du mir kurz im Vorgespräch gesagt, dass es ja oftmals ein Unterschied ist, ob die Person über Kapitalismus spricht oder die Person, weil die was völlig anderes meinen.
Ja, und das sind so Dinge, das ist mir bei der Atlas-Tagung in Fulda ist mir das bewusst geworden. Da habe ich halt diese Diskussion beobachtet, habe festgestellt, die haben die Definition komplett anders in ihrem Kopf. Und natürlich sind die Definitionen erstmal die Grundlage. Das ist das Fundament, auf dem man dann diskutieren kann und aufbauen kann.
Kannst du jetzt mal ein konkretes Beispiel geben? Zum Beispiel
Kapitalismus zum Beispiel. Ja, also oder Kapitalist. Der Kapitalist, was ist ein Kapitalist? Ein Kapitalist ist jemand, der spart, in Kapitalgüter investiert und durch die Kapitalgüter dann in der Lage ist, Produkte zu erstellen oder Dienstleistungen zu erbringen, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Das ist ein Kapitalist. Er spart also, er gibt weniger aus, als er einnimmt. Henry Ford ist ein Beispiel. Er schafft Innovationen, wie er damals mit der Fließbandarbeit. Hatte sich abgeschaut aus den Schlachtbetrieben, hat also die Arbeitsteilung feingliedrig gestaltet und hat so dafür gesorgt, dass die Produktivität sich steigerte. Er war also in der Lage, mehr von seinem legendären Model T zu bauen, als ohne diese Arbeitsteilung. So, und dadurch, dass er mehr Produkte geschaffen hat, konnte er dann auch einen besseren Preis anbieten. Und das ist ein Kapitalist, der Innovation fördert, der spart, der in Kapitalgüter investiert und der dann in der Lage ist, die Arbeit auch produktiver zu machen. Ja, weil wenn er eine Innovation schafft und der Output ist höher, mehr Model T, dann kann er auch seine Mitarbeiter besser bezahlen. Also erst steigt die Produktivität und dann können die Löhne steigen. Vollkommen klar. Aber das ist alles leider in der heutigen Welt
nicht mehr selbstverständlich, dass es so...
Und da ist es mir ein Anliegen, diese Definitionen klar zu machen und halt Definitionsangebote zu machen. Dann diskutieren wir darüber und dann können wir uns ja mal auf eine Definition einigen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir auch wieder diskutieren. Weil es gibt ja keinen Sinn, wenn der eine da steht, der andere da. Dann rennt man ja aneinander vorbei. Ne? Und das habe ich aber dieser Diskussion beobachtet und habe gedacht, das ist eigentlich total sinnlos. Es ist unterhaltsam, aber es geht nicht in die Tiefe. Und das ist genau mein Appell. Deswegen auch ein so dickes Buch, hochwertig produziert. Wir sollten wieder ein wenig mehr in die Tiefe gehen, auch in der Breite. Also das ist viele Menschen machen. Diese Oberflächendiskussionen über Person X, der ist Kanzler, dieser, jener, schwarz, gelb, irgendeine andere Farbe, alles Blödsinn. Wir sollten uns an der Sache orientieren, nicht an Personen- oder Machtfragen aufhalten. Und das ist mein Appell oder beziehungsweise sollte jeder mal drüber nachdenken, ob das Sinn ergibt oder ob es vielleicht einfach so ist, der Schrank geht auf, der alte Kanzler geht rein, der neue kommt raus, aber es ändert sich nichts. Vielleicht, also es ist wichtig, dass wir halt selber bei uns beginnen, uns mit den Dingen beschäftigen. Ja,
genau, und es geht wieder darum, auch diese Freiheit zurückzugewinnen. Also die Freiheit, ich habe das heute auch hier in Dortmund erlebt, habe ein Cappuccino mir gekauft und 10 Euro rausgegeben, dann sagt sie zu mir, Bargeld nehmen wir nicht mehr. Dann meine ich, wie?
Gratulation.
Nee, nur mit Karte. Für mich wäre einfach jetzt die Konsequenz daraus zu sagen, da kaufe ich nicht mehr.
Genau.
Also das ist ja die Macht, die jeder hat. Genau. Bis die wieder sagen, okay, wir akzeptieren Bargeld.
Genau, die Menschen stimmen mit den Füßen ab. Dass sie eben sagen, ja, das lehne ich jetzt ab und den Cappuccino, den kann er selber trinken. Ganz einfach. Und dann, ja, aus der Notwendigkeit dieser Krise, die er dann hat, weil er den Cappuccino, weil es schon der 10. ist, weil der 10. schon gekommen ist, gesagt hat, das lasse ich mir nicht gefallen, dann lernt er daraus und sagt, ja, okay, vielleicht nehme ich doch besser wieder Bargeld an. Aber Bargeld, das Problem, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt bei dem Einzelhändler oder bei dem Gastronomen dann aufhängen. Das ist, die Banken machen es denen halt auch schwerer, ne? Weil es eben auch aufwendig ist und tatsächlich Geld kostet, ne? Und ja, es
geht aber auch vielmehr um dieses Prinzip. Also ich denke schon, dass es möglich ist und unbequem ist ja vieles. Also unbequem gehört aber auch wiederum dazu, um die Freiheit zu fördern. Also Bequemlichkeit führt ja eher zum Gegenteil von Freiheit. Das haben wir jetzt ja in den vergangenen Jahren deutlich erlebt, was passiert, wenn die Menschen alle glauben, ja, wir leben im tollsten, freiesten, besten Land aller Zeiten und dann plötzlich merken, es reicht halt nicht aus, alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuzchen zu machen.
Ja, man redet den Menschen das so lange ein, bis sie es glauben oder sie merken es ja auch, gut, Kühlschrank ist voll, also so diese wohlstandsinduzierte Denkfaulheit nenne ich das gerne, dass man eben satt ist und nicht, die Notwendigkeit der Krise nicht da ist, sich damit zu beschäftigen. Das ist so der Punkt eigentlich, dass man so in diesen Zeiten der Sättigung verlernt und vergessen hat, wo der Wohlstand tatsächlich herkommt, nämlich aus den marktwirtschaftlichen Strukturen bis 1970 so ungefähr. Ja, das ist so meine Auffassung und leider ist es tatsächlich so, dass dann oftmals erst an die Herdplatte gefasst werden muss, die Krise da sein muss, der Schmerz da sein muss. Und dann überlegt man, ja, woran hat es jetzt gelegen? Aha.
Ja, das hat ja gerade der große Stromausfall. Wo war das? Portugal, Spanien, Frankreich.
Bargeld waren die Könige plötzlich, so. Ne, die Bargeldinhaber.
Und das ist genau der Punkt. Ja, ja. Darüber das darf dann jeder einfach mal nachdenken, was mache ich, wenn es so weit kommt und ich plötzlich eben kein Bargeld habe, womit ich zumindest irgendwie beim Bauern Kartoffeln kaufen kann.
Genau, dann kann man eben tauschen und die Karte funktioniert nicht oder ja, das ist wichtig. Und da auch da wieder Diversifizierung, ne? Breit aufstellen, nicht alle Eier in ein Körbchen, sondern auf viele verschiedene Pferde setzen, weil wir eben, also dadurch, dass die Zukunft ungewiss ist, haben wir so ein, ja, eine gewisse Risiken, die wir abfedern können, indem wir streuen, indem wir auf Bargeld setzen und nicht nur auf Buchgeld und auf Bitcoin, weil das war dann auch problematisch unter Umständen. Ein paar Minuten funktionierte es noch, aber irgendwann war das Netz ja auch weg. Ne?
Benjamin, ich danke dir ganz herzlich für dieses kurze Gespräch. Das heißt, sehr kurz nachgefragt. Wir werden sicherlich auch noch mal eine Talkrunde dazu machen und dich dazu einladen. Und das möchte ich wirklich sehr empfehlen. Neues Geld für eine neue Welt. Ihr könnt es auch bei uns im Shop über einen Affiliate-Link bestellen. Dann bekommen wir auch ein bisschen was davon. Und wie gesagt, das ist tolles Wissen, wichtiges Wissen für die neue Zeit. In diesem Sinne, danke an dich, danke an euch und bis ganz bald an dieser Stelle.
Danke. Danke dir.
Tschüss.
Kurz nachgefragt.